denen es nämlich ähnlich geht und die vielleicht nicht in so einer Stimmung sein können, wie wir uns das irgendwie auch bauen und machen können. Und das hat sehr viel damit zu tun. Das werden wir uns jetzt auch in diesen Wochen anschauen. Auch das mit diesem mysteriösen Verschwinden von diesen Leuten, das werden wir uns Anfang Januar anschauen, was das vielleicht auch mit uns zu tun hat. Gut, ihr dürft schon mal aufschlagen. Offenbarung, Kapitel 2. Wir zünden in diesem Monat, das habt ihr gesehen, wir zünden nicht 4 Kerzen an, sondern 7. Und heute nicht. Doch, heute passt's. Zweiter Advent. Wir machen noch ein kleines Preisrätsel, habe ich gedacht. Ihr habt hier diese Menorah. Könnt mal raten, vielleicht so durch die Adventszeit, wo diese Menorah steht, dieser 7-armige Leuchter. Ach, ihr wisst das alles. Ich habe schon mindestens 5-fach, 10-fach gehört. Knesset, genau, auf der Knesset. Genau. Advent hat sehr wohl, das hat Martin eben schon gesagt, sehr wohl was auch mit der Offenbarung zu tun. Wie gesagt, Advent heißt, kommt von Adventus Domini, die Ankunft des Herrn. Und auf die warten wir. Und bei der Offenbarung geht es um die zweite Ankunft des Herrn. Das ist ja eigentlich so, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man muss sich doch immer anstrengen, um sich auf die Ankunft des Herrn zu freuen, wenn wir sagen, das ist Heiligabend, ja, da wird Jesus geboren. Aber das hat für uns irgendwie keinen richtigen Glanz mehr. Warum? Weil dieser Herr ja schon angekommen ist für jeden Menschen, der Jesus im Herzen hat. Ja? Wir freuen uns darüber, ohne Frage. Wir freuen uns darauf, dass wir das wieder feiern können, aber wir haben das schon in unseren Herzen. Und genauso wie sich Kinder auf Heiligabend freuen, auf die Geschenke freuen, können wir uns freuen auf die zweite Wiederkunft Jesu. Und die Offenbarung, die ist voll davon. Und das werden wir uns durch die Offenbarung immer wieder anschauen. Es geht ja da um diese Lichter. Und es ist die Rede von 7 Leuchtern. Von 7 Leuchtern. Und 7 Leuchter steht für die 7 Gemeinden an die Jesus Christus selbst geschrieben hat. Ja, die Worte sind von Jesus selbst. Wer eine englische Bibel hat, wird sehen, dass diese Worte in Rot geschrieben sind. Red Letter Bibles gibt es da, ja. Und diese 7 steht für die Fülle, für die Vollzahl der Gemeinde. Das heißt, wenn es für die Vollzahl der Gemeinde geht, dann gilt das auch für uns. Für uns als Gemeinde von heute. Und wir werden das auch so machen, dass wir im Laufe der nächsten 3 Mal mit jetzt eingeschlossen. Wir werden uns diese 7 Gemeinden anschauen und werden immer auch einen Blick werfen, natürlich auf die Gemeinde, an die Jesus direkt geschrieben hat, die auch namentlich erwähnt wird. Heute ist es Ephesus und Smyrna. Dann aber auch werden wir einen Blick in die Geschichte werfen. Es gibt da einen Ausleger, der heißt Fruchtenbaum. Der hat ein sehr interessantes Buch, einen Kommentar geschrieben. Und er vertritt eine These, dass diese 7 Gemeinden auch gleichzeitig durch das ganze Zeitalter so gewisse Symbolik hat. Das werden wir uns auch heute anschauen. Und dann gilt das natürlich auch für unsere heutige Zeit. Das ist natürlich für uns auch ganz, ganz wichtig. Gut, wir schauen uns jetzt erstmal diese beiden Texte an. Jetzt bin ich schuld, das habe ich hier. Gut, und ihr dürft mitlesen und ich würde euch trotzdem empfehlen, jeweils eure Bibel mitzubringen. Die gibt es ja heute schon auch in ganz kleinen Formen, Mini-Formen. Und das mitzuverfolgen und mitzulesen, vielleicht auch euch Notizen zu machen oder auch in der Bibel anzustreichen. Also, wir fangen mal an und beginnen mit der Gemeinde in Ephesus. Und es heißt dort im ersten Vers, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Tatsache, es gibt Engel, ja. Es heißt immer, den Engel schreibe. Es gibt tatsächlich Engel und keiner weiß so richtig, ob hier richtige Engel gemeint sind oder Vertreter der Gemeinde. Aber ich glaube, dass jetzt im Moment auch Engel hier rumschwirren. Deswegen haben wir hier noch freie Plätze. Nein, die brauchen keine Plätze. Die können irgendwo hier sein im Raum. Das ist tatsächlich, ihr könnt mich für verrückt halten, aber ich glaube wirklich, dass Engel, himmlische Wesen, uns umgeben. Und wenn die Rede oft immer ist von Schutzengeln, da glaube ich auch daran. Ich glaube jetzt nicht, dass sie bei 150 aussteigen aus dem Auto, Ja, heißt es ja manchmal, man darf nicht zu schnell fahren. Aber ich glaube das tatsächlich. Und hier sehen wir das sozusagen vielleicht auch symbolisch immer wieder bei diesen sieben Gemeinden. Und dann heißt es weiter, dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält. Wir erinnern uns letzte Woche, Jesus, der Pantokrator, der Allmächtige, er hält, das ist ein Wort im Griechischen, das heißt, er hält uns in seiner Hand, er hält uns die sieben Sterne, die Gemeinde in seiner Hand. Ja? Und der steht inmitten der sieben goldenen Leuchter, oder das heißt hier, er wandelt inmitten der sieben goldenen Leuchter. Nicht nur Engel umgeben uns, sondern Christus, Gott selbst. Ich habe euch eben diesen Vers zitiert aus Offenbarung Kapitel 4, wo die Rede ist, der, der die sieben Augen hat. Ja? Mit anderen Worten, das heißt nicht einfach halt sieben Augen, sondern sieben, wieder die Vollzahl. Er sieht alles, er ist da, er ist präsent, er umgibt uns. In Apostelgeschichte 17, Vers 27 heißt es, keinem von uns ist Gott fern. Niemand, der hier sitzt, dem ist Gott fern. Und besonders nicht denen, die Gott, die Jesus im Herzen haben. Vers 2. Ich kenne deine Werke und deine... Schaut euch das mal an hier, ja, was hier beschrieben wird. Die Gemeinde in Ephesus, das war eine Power-Gemeinde, eine powervolle Gemeinde. Ja, die hatten also echt alles. Ich kenne deine Werke. Also da waren wirklich Werke vorhanden, gute Werke. Ich kenne deine Mühe. Ich kenne deine Ausharren. Die waren dran. Die haben durchgehalten. Und dass du das Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind. Und du hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen, um meines Namens willen, und bist nicht müde geworden. Wow, so eine Gemeinde sucht man heute. Das ist echt eine Gemeinde. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass wir so eine Gemeinde sind. Ja? Ich muss sagen, wow. Das ist echt eine Gemeinde, die so eine Vorzeigegemeinde. Und die hatten alles. Es gab nur eine kleine Sache, die fehlte da. Und die muss Jesus tadeln in Vers 2, in Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde dein Leuchter von deiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Das werden wir uns gleich noch alles genau anschauen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Auch diesen Satz, den wirst du siebenmal finden. Und wir werden diesen Satz siebenmal hören in den nächsten dreimal. Wer ein Ohr hat zu hören, was der Geist der Gemeinden sagt, der höre. Jeder von uns hat Ohren, ja? Oder wenigstens äußere Ohren. Aber es gibt auch innere Ohren. Und es gibt innere Ohren, mit denen können wir hören. Das betrifft natürlich wieder die Menschen, die eine persönliche Beziehung zu Gott haben, was der Heilige Geist sagt. Der Heilige Geist versucht ständig mit dir zu kommunizieren, auch jetzt heute Morgen. Deswegen sperr deine inneren Ohren auf. Richte dich auf. Du kannst das durch ein Gebet machen. Du kannst sagen, Gott, rede jetzt zu mir, dass ich das innerlich wahrnehme. Es ist ja nicht so, dass das Gott so oft spürbar, wahrnehmbar, so richtig klangvoll redet, sondern wir nehmen etwas wahr in unserem inneren Menschen. Und auch heute Morgen möchte Gott reden. Und durch sein Wort sowieso. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Und schauen wir uns noch gerade die zweite Gemeinde an. Das ist die Gemeinde in Sardes. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna, Entschuldigung, dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Von dem haben wir letzte Woche ausführlich geredet. Vers 9. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du aber bist reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor denen, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Sei treu bis zum Tod. Und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, hier wieder der Satz, ja, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. So, jetzt schauen wir uns mal diese beiden Gemeinden hier an. Ephesus. Ephesus, die damalige Gemeinde, Ephesus war eine ganz reiche Hauptstadt der römischen Provinz Asia und war gleichzeitig auch Wohnort von dem Schreiber Johannes. Ja. Johannes ist ja jetzt auf Patmos, er ist in der Gefangenschaft, er hat diese Begegnung, diese Visionen, er sieht Jesus, all das haben wir letzte Woche gesehen. Und später wurde er tatsächlich wieder freigelassen und ging wieder zurück in seine Gemeinde nach Ephesus. Ephesus wurde von Paulus gegründet und es gab eine regelrechte Erweckung in Ephesus. Es geschahen Zeichen und Wunder, es kamen Leute zum lebendigen Glauben, es ging richtig die Post ab dort in der Gemeinde. Und Paulus musste dann irgendwann die Gemeinde verlassen und bevor er die Gemeinde verließ, sagt er Folgendes in Apostelgeschichte 20, Vers 30. Aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen, hinter sich her. Und genau das ist passiert. Einige Jahre später, gar nicht lange danach, muss Jesus der Gemeinde in Ephesus schreiben, ihr tut alles, ihr seid gut drauf, aber, ja. Und er redet auch von falschen Aposteln, er redet von den sogenannten Nikolaiten. Da weiß keiner so richtig, was damit gemeint ist. Es gibt auch heute Bewegungen, Menschen, die bezeichnen wir. Ja? Da wissen wir, oh, halt dich fern davon. Die hören sich manchmal sehr geistlich an. Es gibt zum Beispiel eine Bewegung, die heißt Wort und Geist. Und man hat den Eindruck, wow, das ist ja, ich meine, Wort und Geist, das ist klasse. Aber das Ding ist vom Übel. Ja, das hat so viele Christen, besonders in der charismatischen Szene, weggezogen. Dadurch sind Ehen auseinandergebrochen. Ganz üble Geschichten. Die Leute haben teilweise irgendwelche Abgesandten in Gemeinden reingeschickt, um Leute durcheinander zu bringen. Also solche Dinge gibt es tatsächlich auch heute und die waren auch damals da gewesen. Dieser Arnold Fruchtenbaum, von dem ich euch am Anfang erzählt habe, der tut jetzt diese 7-Cent-Schreiben-Gemeinden chronologisch in die Geschichte rein platzieren. Und er sagt, diese Gemeinde in Ephesus ist die erste Gemeinde. Ja, die ging von 30 bis 100 nach Christus. Und diese erste Gemeinde war ja eine coole Gemeinde, eine gute Gemeinde gewesen. Aber 100 nach Christus ist ja schon ein bisschen länger her. Da gab es schon so die zweite Generation, die eingezogen ist. Ja? So das erste Feuer ging ein bisschen raus aus der Gemeinde. Ephesus, ein klares Beispiel dafür. Die erste Liebe ging weg. Was das ist, erkläre ich euch jetzt gleich nochmal. Es lief alles. Ephesus, die Megachurch, ja. Der westlichen Türkei sozusagen. So kamen wahnsinnig viele Leute zum Glauben. Sie hatten einen berühmten Pastor, das war der Pastor Timotheus gewesen. Also da ging richtig die Post ab. Aber der Wind war irgendwie rausgegangen, der Wind des Geistes. Und da schalten wir mal gerade in unsere heutige Zeit rein, die heutige Gemeinde zu uns. Paulus beschreibt die Situation in Ephesus, wie gesagt, Ephesus, das ist ja hier, was hier beschrieben wird, und schreibt dem Timotheus, und zwar im 1. Timotheusbrief, Folgendes. 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 5. Er schreibt Timotheus, dem Pastor Timotheus, über die Epheser. Er sagt hier, das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Das Endziel der Weisung ist Liebe aus reinem Herzen. Wir können machen hier, was wir wollen. Wir können groß durch die Offenbarung lehren. Wir können hier die Hammer-Lehre-Gemeinde sein. Und wir können ein Wahnsinns-Worship haben. Und wir können alles haben, ja, dass sich die Balken biegen, dass die Leute aus allen Richtungen hier ankommen. Aber das Endziel der Weisung, das Wichtigste, ist Liebe aus reinem Gewissen. Und man könnte auch ein Fremdwort dazu sagen, authentisch sein, vor Gott und vor den Menschen. Und jetzt heißt es hier weiter, Liebe aus reinem Gewissen und guten Herzen und guten Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Und jetzt sagt er hier, Davon sind einige abgeirrt und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. In Vers 4 ist die Rede von Fabeln, krank an Streitfragen, Wortgezänken. Vers 5, sie meinen, die Gottseligkeit sei ein Mittel zum Gewinn. Vers 7, sie wollen Gesetzeslehrer sein und verstehen nichts, weder was sie sagen, noch was sie fest behaupten. Nie war die Gemeinde von heute so attraktiv, so modern, so cool, so schlau, so reich wie heute in der westlichen Welt, in unserem Land. Und nie haben wir so viele Möglichkeiten gehabt. Viele von euch haben bestimmt jetzt in den letzten Wochen auch wieder Bücherkataloge bekommen, ja, von den christlichen Verlagen. Was es da alles gibt, das ist so eine Fülle. DVDs, Bücher, Kalender, alles Mögliche. Also wirklich coole Sachen, ja. Und im Internet, ich meine, du brauchst nur zu googeln, du gibst ein Wort ein und schon kommt dir das entgegen. Du kannst das ganze Zeug sogar auf Amazon kaufen, ja. Das ist alles hammermäßig. Und wisst ihr was? Das ist gut. Das ist gut. Wenngleich man auch sagen muss, dass mit dieser ganzen Fülle auch viel Müll mitkommt. Das ist einfach so. Das muss man ganz nüchtern sagen. Deshalb ist es wichtig, was auch die Epheser gemacht haben, dass wir prüfen. Leute, wenn ihr ein christliches Buch seht oder sonst irgendwas, das ist nicht automatisch gut, nur weil da Gerd Mädchen draufsteht oder irgendwas. Kann auch irgendwas anders sein, ja. Versteht ihr? Es ist wichtig, dass wir prüfen. Wir haben so eine Fülle. Auch Lieder, wir versuchen Lieder erstmal zu prüfen. Ist das, nicht nur ist das singbar, sondern ist das Müll, was wir hier singen? Kann man das überhaupt vertreten, was wir dort singen? Verstehen wir das überhaupt? Also es ist wichtig, dass die Sachen wirklich auch zu prüfen. Hier ist die Rede von leerem Geschwätz. Das ist schon der Hammer, oder? Und ich glaube nicht, dass sie leeres Geschwätz einfach gehabt haben. Ich glaube nicht, dass sie da irgendwelche Witzchen gerissen haben eine Stunde lang. Die waren schon voll geistlich, die Epheser. Immerhin gibt es einen Brief, den Epheserbrief und Timotheus bekam diesen Nachricht. Timotheus hat schon darauf geachtet, aber trotzdem schreibt Paulus dem Timotheus, hey, aufpassen, bei euch gibt es leeres Geschwätz, bei euch gibt es viele Streitfragen, bei euch gibt es Fabeln und alles Mögliche. Das heißt, Augen auf der Hut sein. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Ja, gibt es ein gutes Buch von Tim Keller. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Und das ist tatsächlich so. Es ist nicht alles christlich, wo christlich draufsteht. Nikolaiten der Neuzeit sozusagen, ja. Dennoch, es gibt natürlich viele gute Sachen auch. Und jetzt müssen wir natürlich aufpassen bei der Vielzahl der vielen guten Sachen, dass wir nicht hier ein bisschen nehmen, da ein bisschen nehmen und dort was nehmen. Oh, ich habe noch so viele Buchschulden zu Hause. Ich habe einen ganzen Stoß Bücher, den ich noch lesen muss. Und das ist, wie gesagt, klasse. Und ich freue mich auch schon darauf. Aber wenn wir so viele Häppchen nehmen und verlieren das Wesentliche, dann wird es gefährlich. Ich lese euch mal was vor, ein Zitat von John Piper. John Piper sagt Folgendes. Wenn du kein starkes Verlangen nach Gott hast, dann ist der Grund nicht unbedingt, dass du schon genug hast und zufrieden bist in deiner Beziehung mit Gott, sondern weil du so lange genascht hast am Tisch der Welt. Deine Seele ist vollgestopft mit kleinen Dingen und es gibt keinen Platz mehr für das wirklich Große. Deine Seele ist vollgestopft mit kleinen Dingen und es gibt keinen Platz mehr für das wirklich Große. Also, wir machen einen Haufen Dinge richtig, aber vielleicht machen wir halt eben zu viel. Richtige Dinge, aber es ist kein Platz mehr für das Große. Es ist mehr kein Platz mehr, einfach für die ganz simple, einfache Beziehung zu Gott. Wir hatten uns gestern Abend noch unterhalten, haben uns als im Ältestenkreis mit unseren Frauen getroffen und haben uns unterhalten. Und dann sagte dann jemand aus dem Ältestenkreis, dass er neulich auch so mit im Gespräch war mit einigen, auch Vollzeitlern. Und ich erlebe das übrigens auch mit Pastoren. Und wisst ihr, was das größte Problem ist? Die größte Schwierigkeit ist, dass Pastoren, dass Missionare, dass Vollzeitler und Leute, die voll Action dabei sind, die größten Probleme haben mit der persönlichen Stille zu Gott. Ganz simpel. Kennt ihr das? Stille Zeit, hat man das früher mal genannt. Und ich glaube, das geht nicht nur Pastoren und Missionaren so, das geht jedem Einzelnen auch so. Und das ist am meisten attackiert. Warum ist das so? Weil genau in diesen stillen Momenten, kann Gott uns begegnen. Wenn du morgens früh, eine halbe Stunde früher aufstehst, meinetwegen statt 6 um 5:30, ja, muss natürlich abends auch eine halbe Stunde früher ins Nest, und du öffnest deine Bibel, hast deine Kerze da stehen, ja, kriegst kaum die Augen auf und sagst, Gott, rede jetzt zu mir. Wow, ich bin im Ezekiel, aber du kannst das machen, das Wunder tun. Und das nimmt Gott ernst, wenn du das aus Herzen, Liebe aus reinem Herzen, aus dem echten Gewissen heraus. Das ist entscheidend. Nicht, wenn du sagst, ach, ich kann auch gleich meine Worship-CD reinschmeißen und die mache ich richtig laut, dass ich wach werde. Ja? Vielleicht geht das auch, kannst du auch Gott anbeten, aber in den stillen Momenten, und dann lass dich füllen mit dem Großen, Ich habe gegen dich, sagt Jesus, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ich funktioniere einfach als Christ. Ich funktioniere als Pastor. Wisst ihr was? Ich kann hier vorne stehen, ich kann schlaue Reden halten, das kann auch sehr, noch sehr eindrücklich sein, aber meine Beziehung mit Jesus, da geht nichts. Ich funktioniere nur noch. Das ist möglich. Und davor warnt Jesus diese Full Power Church in Ephesus. Vielleicht auch mit Timotheus. Ja? Jeder von uns ist da, denke ich, in der Gefahr. Und interessant, das merken auch andere. Irgendwo merkt man das, wenn es nur noch um Betrieb geht, um Religiosität und nicht mehr ums Herz. Die erste Liebe. Was ist überhaupt die erste Liebe? Nun, jeder von uns, denke ich mal, war schon mal verliebt. Das Gefühl, das ist nur ein Gefühl vielleicht, aber was ihn so richtig in Beschlag nimmt, so richtig, boah, es wird ihm kalt und heiß, ja. Das ist was, das nimmt dich als ganze Person an, das lässt dich alle Termine, alles vergessen, ja. Das ist die erste Liebe. Und Jesus bezeichnet eine anfängliche Beziehung mit ihm als die erste Liebe. Und er sagt, es ist wichtig, dass wir immer wieder besorgt sind, zu dieser ersten Liebe, zu dieser ersten Leidenschaft zurückzukommen. Ich weiß, das ändert sich ja auch mit der Zeit. Ja? Ich liebe die Sarah noch jetzt genauso wie vor 20 Jahren, aber anders. Ja? Das ist jetzt nicht mehr, also ich werde jetzt nicht mehr kalt und heiß, wenn ich sie sehe. Das kann ja auch negativ gemeint sein, ja? Manchen wird wirklich kalt und heil. Ja. Aber ich bin so froh, ich bin so dankbar. Wir sind, und mir liegt das am Herzen, dass wir diese Einheit praktizieren. Und natürlich kommt da auch immer wieder die Gefahr, dass da so eine Monotonie reinkommt. Und da müssen wir dran schaffen als Ehepartner. Und genauso ist es wichtig, an dieser Beziehung zu Jesus dran zu schaffen. Alles daran zu setzen. Um diese Zeit zu nehmen, um diese Zeit zu nutzen, mit Gott unterwegs zu sein. Und das kann jeder, der eine persönliche Beziehung zu Gott hat. Und wenn du die nicht hast, dann möchte Gott eine Liebesbeziehung zu dir aufbauen. Eine Liebesbeziehung. Wir reden hier nicht von Religion. Wir reden von einer Liebesbeziehung zu ihm. Eine Beziehung eines, ich habe das letzte Woche gesagt, wer kann dir das bieten? Vielleicht bist du gerade noch auf der Partnersuche. Es wird kein Mensch dir das bieten können. Jemand, der sich so sehr liebt, dass er sein Leben für dich hingibt und der dann noch wieder von den Toten auferweckt ist und er nicht tot bleibt und der dir an der Seite, der dir ständig an der Seite ist und ständig das Beste für dich will und dir sagt, dass das sein Wille für dein Leben ist. Der dich erlöst und wieder erlösen will und der eine wunderbare Zukunft für dich hat und der dich nie im Stich lässt, der immer mit dir unterwegs ist. Wir müssen weitermachen. Ihr wisst das, ja, sonst läuft uns die Zeit weg. Wir schauen uns nochmal Smyrna an. Smyrna, die damalige Gemeinde, ist das heutige Izmir. 60 Kilometer nördlich von Ephesus. Smyrna war eine Stadt mit Wohlstand, blühender Wirtschaft und einer richtigen Kultur, ja. Und die Christen in Smyrna mussten ganz extreme Verfolgung auf sich nehmen. Und da ist sogar die Rede an einer Stelle in Vers 9, dass dort die Synagoge Satans steht. Auch hier sind sich viele Gelehrten nicht einig, was das bedeutet. Ich denke, eine Auslegung, die gefiel mir am besten, folgende. Dort in Smyrna wurde in besonderer Weise der Kaiserkult betrieben. Der Kaiser wurde verehrt, er wurde sozusagen schon fast angebetet. Und es war extrem schwer für Leute, die da nicht hinterstanden, klar Kurs zu behalten und zu sagen, ich mache da nicht mit. Das kann durchaus die Synagoge des Satans sein, die hier gemeint ist. Und die 10 Tage, das wissen wir auch nicht. Hier ist die Rede von 10 besonderen Tagen der Verfolgung. Irgendwas ist da geschehen in dieser Gemeinde. Von der wusste die Gemeinde, von der wusste Jesus, als er das hier schreibt. Übertragen, hier wieder Fruchtenbaum, wie er sich ausdrückt. Übertragen ist das die Zeit, wäre das in dem Fall die Zeit zwischen 100 und 313 nach Christus. Das war die besondere Zeit der Christenverfolgung. Christen wurden extrem verfolgt, alle Christen in der damaligen Welt. Und er sagt sogar, die 10 Tage könnten theoretisch, man kann es jetzt zustimmen oder nicht, das könnten theoretisch die 10 Kaiser sein, die in diesen Jahren regierten, angefangen von Nero bis Diokletian. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Ja? Interessante Theorie. Aber was ist das denn in der heutigen Zeit? Nun, ich habe eben gesagt, vielen geht es nicht so gut wie uns heute Morgen. Wir werden verfolgt. Wir hatten vor 2 Wochen unseren Bruder Jün da gehabt. Frag ihn mal, oder hättest du mal fragen sollen vor 15 Jahren, was für ihn die Synagoge Satans ist. Ich habe vielleicht alle die Bilder gesehen vom Parteitag der Kommunisten, ja, wo sie alle in Einmütigkeit zusammensitzen und alle einer Meinung sind. Und wo Macht, Power von ausgehen in den letzten Jahrzehnten, wo Hunderttausende von Menschen ihr Leben lassen müssen. In China. Es wäre für diese Menschen wohl, die Christen in China, die Synagoge Satans gewesen. Die Synagoge Satans ist der Ort, wo Pläne geschmiedet werden, um die Gemeinde Jesu zu zerstören. Aber offensichtlich hat es nicht funktioniert. Es gibt über 1 Million Christen mittlerweile in China und immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und die Regierung kann nichts dagegen tun. Mit aller Macht, die sie haben. Die Gemeinde Jesu wächst. Was ist denn die Synagoge Satans für uns? Was wäre das denn? Ich glaube, es ist einfach unsere Gesellschaft. Ich möchte euch ein Beispiel nennen. Ich habe letzte Woche auf der Straße mit 2 Jungs gesprochen. 17, 18. Muslime. Und die haben sich aufgeregt. Und ihr sagt, natürlich regen die sich auf, wenn ihr da kommt mit eurem frommen Zeugs, ja, und wollt mit denen über den Glauben an Gott und dann vielleicht noch Jesus sprechen. Nein, die haben sich nicht über uns aufgeregt. Die haben sich über die Gesellschaft aufgeregt. Und das erleben wir ganz häufig, wenn wir auf der Straße sind und sprechen mit jungen Menschen, auch gerade viele junge Muslime. Wisst ihr was? Die freuen sich, dass da Leute mit ihnen reden, Deutsche vielleicht noch, sogar noch, ja, die eine Meinung haben. Die überzeugt sind von der Sache, die an Gott glauben. Und dann regen sie sich oft auf über die Gesellschaft, über ihre Altersgenossen, über ihre deutschen Freunde, die sagen, oh, ist alles nicht so wild, ja. Du kannst doch trotzdem alles machen, ist doch gut. Und sie regen sich darüber auf, dass es in unserem schönen, toleranten Land alles möglich ist. Aber sobald du eine eigene Überzeugung hast, wirst du ausgegrenzt. Ja? Das ist Toleranz bei uns. Toleranz bei uns bedeutet, keine eigene Meinung haben und alles andere tolerieren. Und wenn du eine eigene Meinung hast, dann kriegst du einen Stempel. Zum Beispiel Fundamentalisten. Wenn du zum Beispiel sagst, oh, ich liebe meine Bibel, ja, und du sagst es irgendeinem deinem Arbeitskollegen vielleicht, morgen sagt, hey, dieses Buch, das ist so cool, das hilft mir, und ja, nimmst du das wörtlich? Ja, ey, das, Gott spricht zu mir dadurch, klar, ich nehme das wörtlich. Ein Fundamentalist. Oh, muss man eigentlich gerade einen Chef melden, ja, das ist ein Entlassungsgrund. Dieses Wort wurde Anfang der 80er Jahre erfunden von irgendwelchen Journalisten. Seitdem gilt das für alle, die irgendwie eine Überzeugung haben von einer bestimmten Sache. Boah, gerade nach dem Sprengstoffgürtel suchen, ja. Aber ne, ich glaube einfach nur, und in dem Buch steht drin, dass ich dich lieben soll. In dem Buch steht drin, dass ich alle Menschen lieben soll. Nein, das kann gar nicht sein. Ich habe so den Eindruck, das ist unsere Gesellschaft. Und ich weiß nicht, wo das hinführen wird. Ein Land, wo du dich gar nicht mehr traust, eine Meinung zu sagen. Früher war das noch möglich. Du konntest eine Meinung haben zu einem bestimmten Thema. Und du wurdest angehört. Ist heute schwierig. Die Herausforderung dieser ganzen Geschichte hier. Es geht bei den Beschreibungen, die Jesus hier liefert, nicht darum, uns mal ein bisschen Gedanken zu machen über die Geschichte oder mal ein bisschen abzulästern über irgendwelche anderen Leute, sondern es geht letztendlich um dich und um mich. Es geht darum, dass wir Kurs behalten. Dass du und ich, dass wir Kurs behalten. Dass wir Kurs halten auf die wesentliche, auf die richtige Sache. Dass wir am Ball bleiben. Und in Vers 5, da hieß es, denk nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Erinnert euch, letzte Woche haben wir geredet im Jakobus Kapitel 4, Vers 5. Da steht ein ganz interessanter Vers, einer meiner Lieblingsverse, wo es heißt, eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Das ist Buße tun und die ersten Werke tun. Hey, weißt du was, mir ist das egal, was die anderen Leute denken. Ich möchte wieder dahin zurückkommen, zu dem Wesentlichen. Und erinnere dich an Johannes. Wir haben uns letzte Woche Johannes angeschaut. Johannes ist in der Gefangenschaft, ihm geht es nicht gut, er ist in schwierigen Umständen drin, aber er hart aus und er bleibt dran, egal wie die Umstände sind, egal wie die Gesellschaft ist. Ja? Wir bleiben dran. Und er ist im Geist. Und er füllt halt seinen Hirn nicht mit irgendwelchem Junk, sondern mit seinem Wort, mit Gebet. Ähnlich wie es heißt im Epheser 5, Vers 18, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Wir brauchen eine Kur. Du brauchst eine Kur. Ich brauche eine Kur. Und während ich am Vorbereiten bin, schlage ich die Zeitung auf und da lese ich eine Anzeige. Einer für eine Kur. Ich lese euch mal vor, was da stand. Das ist der neueste Hit. Da kannst du einen Haufen Kohle mitmachen heutzutage. Der neueste Hit, Hotel Offline. Das Prinzip, absolut handyfreie Zone im gesamten Hotel. Kein WLAN oder Internetzugang, kein Fernseher, kein Radio, kein Wecker, kein Telefon. Langeweile kommt dabei keineswegs auf. Von Meditation, Yoga und Atemtherapie, Häkelkurse und Bücherecken. Das könnt ihr ja schon alle häkeln, ja? Bis hin zum Schneeschuhwanderungen. Hier findet jeder Ruhebedürftige seine individuell passende Methode zum Loslassen. Statt auf Forderungen von außen hören die Teilnehmer auf die Natur und die eigenen Bedürfnisse. Bingo! Nur statt die Lehre mit Häkelkursen und Yoga zu füllen, gebe ich dir einen anderen Tipp. Füll sie mit Zeiten vor Gott. Einfach in die Stille. Die Stille, das ist gut. Das ist gut. Sag Gott, rede zu mir. Ich warte. Eine Stunde Stille ist auch mal gut. Aber ich warte. Ich bleib dran. Oder statt die ganzen Bücherregale, von denen hier die Rede ist, einfach mal die Bibel nochmal neu aufschlagen. Ja? Und statt auf Forderungen von außen zu hören, das ist ja richtig, was sie sagen, und nicht auf die Natur hören, ja, und die eigenen Bedürfnisse, sondern wirklich mal auf das Bedürfnis in dir. Wir haben eben gesagt, da ist sie, ein Geist in dir, der Heilige Geist, der hat das Bedürfnis zum Atmen. Er möchte atmen, er möchte kommunizieren. Der heißt Luft. Der Heilige Geist, das Wort im Griechischen heißt Atem, Luft. Er möchte atmen, das heißt, er braucht Zeit, um zu atmen. Er braucht Stille. Das ist auch extrem wichtig für unsere Zeit. Und das findest du nicht im Yoga. Oh, ist auch wieder so eine Aussage, ja. Müssen wir eigentlich schon wieder verschlüsseln, die Predigten jetzt. Bin ich überzeugt von. Das findest du alleine bei Gott, in der Nähe zu Gott. Johannes wartet und wartet und wartet und wartet so lange, bis er plötzlich diese Begegnung mit Gott hat. Und es haut ihn schier aus den Latschen und er fällt zu Boden. Und Jesus rührt ihn an. Das ist der Punkt. Es heißt aber, und da wiederhole ich mich, dranbleiben vom letzten Mal. Ja? Und bei Smyrna haben wir gesehen, im Vers 9, ich kenne deine Bedrängnisse und deine Armut. Du bist reich. Hier sitzen einige, die tun das. Die sind dran, die machen das. Für die ist die Lektion schon gegessen. Die sind dran, die wissen das. Und ich sage dir, bleib dran. Aber Smyrna lehrt uns, es wird nicht einfach sein. Da geht es auch durch viele Bedrängnis, da geht es auch durch viel Widerstand, vielleicht in der eigenen Familie, vielleicht in deinem Kollegenkreis, vielleicht sogar in dir selbst. Wir werden bedrängt als Christen. Darf ich euch nochmal John Piper zitieren? Ein ganz wunderbares Zitat. Er sagt Folgendes. Das Leben ist keine gerade Linie, die von einem Segen zum nächsten bis in den Himmel geht. Das Leben ist eine verwundene und unebene Straße, eine wahre Achterbahn. Aber der Punkt von biblischen Geschichten wie Josef und Hiob und Esther und Ruth ist, dass sie uns helfen, jetzt kommt der Schlüssel, dass sie uns helfen, in unseren Knochen zu fühlen, Klammer, nicht nur im Kopf zu wissen, in unseren Knochen zu fühlen, was es heißt, Gott nachzufolgen. Unser Glaube ist vielfach eine Religion, eine verkopfte Religion. Aber es gehört dazu, es gehört zu unserem Christsein dazu, dass wir Dinge fühlen müssen. Uns wird nicht jeder Schaden von uns gehalten. Das ist eine Lüge, eine falsche Theologie. Wenn gesagt wird, wenn du an Jesus glaubst, dann geht's vorwärts. Ja, und jetzt sagen wir im Namen Jesu allen Schwierigkeiten Ade und es geht nur noch gerade Bahn, nur noch aufwärts. Nein, das ist Teil unserer Beziehung, dass Gott uns tatsächlich mit all den anderen Menschen, die um uns rum sind, durch die Tiefen des Lebens durchführt. Zum einen, dass, damit du deinen Kollegen und deinen Freunden sagen kannst, hey, weißt du was, ich verstehe das. Mir ging es lange genauso oder mir geht es auch lange genauso. Aber der springende Punkt, ich bin noch gar nicht fertig mit dem Zitat, der springende Punkt, also, dass wir es in unseren Knochen fühlen, nicht nur im Kopf wissen, dass Gott für uns ist, in all diesen seltsamen Windungen. Gott zeigt sich nicht nur nach dem Ärger und dem Kampf. Er ist mittendrin und führt uns dadurch. Mit einem weitsichtigen Blick zu unserem Besten und zur Ehre Jesu Christi. Er ist mittendrin. Interessanterweise hört man bei Christen häufig, wenn sie von negativen Dingen reden, nur in der Vergangenheit. In gewissen Kreisen darf man das wahrscheinlich auch gar nicht sagen. Ja, mir ging es da schlecht und dann plötzlich wurde es besser und jetzt ist alles gut. Aber sehr selten hört man, mir geht es jetzt im Moment schlecht. Ja, warum? Man traut sich das manchmal gar nicht. Aber der Punkt ist der, hier, diese Gemeinde in Smyrna, denen ging es tatsächlich schlecht. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, aber, und jetzt bekommen sie den Zuspruch von Jesus selbst, aber du bist reich. Du bist reich. Warum? Warum? Das ist sozusagen die Zusammenfassung, die Ermutigung von dem Ganzen. Wenn die Bibel dabei hat, schaut mal Vers 2. Da heißt es, ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren. Und zu Smyrna heißt es, Vers 9, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Er kennt dich. Er kennt dich. Und das Kennen heißt im Griechischen auch gleichzeitig, er versteht dich. Er kennt dich und er versteht dich. Und er ist bei dir. Er hilft dir dadurch. Es braucht nur eins, dass du dran bleibst. Er kennt dich. Er versteht dich. Ephesus, und du hast sie geprüft, wie sich Apostel nennen, und es nicht sind, und du hast sie als Lügner befunden. Oder Vers 3, du hast ausharren und hast vieles ertragen, um meines Namens willen, und bist nicht müde geworden. Das ist der Punkt. Und dazu möchte ich euch ermutigen und herauszufordern. Hier ist die Zusage Gottes, er trägt dich durch, er ist bei dir. Er ist bei dir. Und es können zwei Dinge sein. Also, entweder du steckst in dem Problem der zweiten Generation drin, oder du bist schon lange im Glauben drin. Du merkst, dass alles immer so in so einen religiösen Rhythmus reinkommt. Oder du hast dieses Problem, diesen Druck von außen. Halte fest daran. Halte fest an dieser Wahrheit. halte fest an dieser Zusage, du bist reich. Und er ist bei dir in den ganzen Turbulenzen, wo du mittendrin bist jetzt, wo du dich jetzt drin befindest, in deinen Sorgen. Denk nicht, er ist, damit muss ich jetzt alleine klarkommen. Ich muss jetzt hier ein bisschen Worship machen, ein bisschen Predigt hören und den Rest, da muss ich selbst mit klarkommen. Nein, er ist da. Er geht mit dir. Er nimmt dich an seiner Hand. Er ist dein Erlöser, auch jetzt, auch morgen. Da, wo du bist, da, wo du stehst. Und die Zusage, Vers 7, damit schließe ich. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Das verspricht Jesus hier und ich glaube, das fängt schon jetzt an. Das fängt schon jetzt an. Er stellt das wieder her. Merkt ihr was? Auf den letzten Seiten der Bibel kommen die ersten Seiten wieder. Paradies, Baum des Lebens, das haben wir ganz am Anfang im Mose gehabt. Und das kommt jetzt wieder. Er stellt uns wieder her. Er verspricht das. Ich glaube tatsächlich auch für dieses Leben. Und Paradies meint jetzt nicht wieder alles eitel Sonnenschein, sondern in deiner Situation drin zu erleben, vielleicht sogar zu spüren. Und dennoch, Gott ist da. Er umgibt mich. Er geht mit mir. In Vers 10, ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Vers 11, wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Wer überwindet? Willst du mit Überwinder sein? Willst du mit dranbleiben? Dann sag ihm das neu. Das ist ein Liebesbrief von Jesus an dich. Klar, er spricht zu der Gemeinde in Ephesus, er spricht zu der Gemeinde in Smyrna, er redet zu den Gemeinden durch die Geschichte durch, aber er spricht zu dir. Ja, im Englischen in roten Buchstaben geschrieben. Es ist für dich geschrieben, für dich geschrieben. Er sehnt sich so zurück nach dieser ersten Liebe, wo du vielleicht schon so lange mit Jesus unterwegs bist. Er sehnt sich so nach Liebe zu dir, der du vielleicht noch nie diesen Schritt getan hast. Und er sehnt sich, dir zu sagen, in deinen Schwierigkeiten, durch die du durchläufst, ich bin bei dir, glaub es, ich bin bei dir. Mach dein Ohr wieder auf, öffne dein Ohr, sei nicht verbittert. Und denk nicht, ich bin weit, weit weg. Nein, ich bin ganz nah bei dir. Lass uns aufstehen und beten. Herr, und ich danke dir, dass du hier bist. Du schreibst diese Worte an alle und du sagst diese Worte jetzt zu uns. Und ich möchte es hier stellvertretend auch für diejenigen machen, denen es genauso geht. Einfach dir sagen, Herr, ich möchte wieder zurück in diese erste, in diese leidenschaftliche Liebe zu dir. Und ich erkenne, das sind so viele Dinge um mich herum, so viele gute Dinge auch, so viele vielleicht auch christliche Dinge. Aber ich bitte dich, Herr, dass ich wieder neu in die Ruhe zurückfinde, wie dieser Tipp in diesem Hotel da. Hilf mir, Zeiten, Auszeiten zu finden. Und diese Zeiten bewusst zu nehmen. Genauso wie ich das weiß, wenn ich verliebt bin, dann muss ich mir Zeit nehmen für diese Person. Genauso brauche ich diese Zeit und möchte erwarten, dass du kommst und mich neu anrührst. Die vielen kleinen Dinge möchte ich dir hinlegen. Und dass du das mit dem Großen füllen kannst. Und genauso, Herr, möchte ich dich bitten, für uns, die in schwierigen Momenten, in schwierigen Phasen stehen. Wir haben eben gehört, das Leben ist tatsächlich manchmal eine Achterbahn. Und es gibt so viele Windungen da drin. Und du weißt, wo jeder Einzelne drin steckt. Die Angst, die vielleicht der ein oder andere durchmacht. Und ich möchte dich bitten, dass du dich erbarmst. Herr, mir ist es auch bewusst, das kann jetzt nicht unbedingt in einem Moment alles weg sein, aber dieses Bewusstsein, dass du das Heilige Geist jetzt wirkst, dass du da bist und dass du jetzt sagst, ich kenne dich. Ich kenne dich. Ich weiß Bescheid. Ich fühle mit dir. Ich möchte mit dir gehen. Und Herr, wir wollen uns einfach da dir neu weihen und wir tun Buße darüber, da wo wir es immer selbst in die Hand nehmen und von dir weglaufen. Immer meinen, wir wüssten es besser. Immer meinen, wir hätten die Sache im Griff. Oder wir versuchen es selbst in den Griff zu nehmen. Wir kommen vor dich, erneuere du uns, komm mit deiner heiligen Kraft dass wir zum Ziel kommen. Herr, wir suchen alle das Paradies auf Erden, auch als Christen, die schon lange unterwegs sind. Aber wir finden das Paradies auf Erden nur bei dir. Hilf uns dabei. Segne uns. In Jesu Namen.